Hals nicht runter.
Jetzt geht's los.
Okay.
Ich bin Technik, ich muss mich fahren. Der Requisit ist jetzt fertig.
Ich glaube, es ist wirklich ein Schmerz Gottes in unserem Herzen, und wenn er den berühren darf, werden wir barmherzig. Erstmal mit uns selber, das ist der wichtigste Schritt, dass wir dieses Erbarmen Jesu annehmen können mit uns. Wir brauchen sein Erbarmen. Wir sind hoffnungslos verloren ohne sein Erbarmen. Wir brauchen seinen Trost. Wir sind untröstlich ohne seinen Trost. Und wir brauchen es, erfasst zu werden von seinem Herzen, von seinem Hirtenherzen, und tief drin zu spüren, dass er weint über unsere Verlorenheit, über unsere Verletztheit, Verzweiflung, Ausweglosigkeit, über unsere Erkenntnislosigkeit auch, was uns betrifft. Weil wir denken ja immer wieder, wenn der andere sich ändern würde, ging es mir gut. Wenn der andere mich verstehen würde, wenn der andere mir endlich einmal zuhören würde, mich ernst nehmen würde und erkennen würde, was ich brauche, ging es mir gut. So die letzten vielleicht 15 Monate bin ich, wenn ich zu Hause war, nach jedem Gottesdienst weinend nach Hause gefahren. Ich ging ganz schnell raus nach dem Gottesdienst, weil ich war sowieso schon an der Weingrenze, und ich habe so diesen tiefen Schmerz in Gottes Herzen gespürt über die Gemeinde. Über uns. Und zeitweise habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe dann gedacht, nächsten Sonntag gehe ich gar nicht mehr hin. Ich schaffe es nicht mehr. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo Gott unsere Herzen erfasst. Er wirbt so sehr um uns. Er will unser ganzes ungeteiltes Herz. Er will nicht unseren Dienst. Er will unser Herz, dass es ihm ganz gehört. Und er will uns lieben, dass wir ihm ganz gehören. Er will sein Herz mit uns teilen. Und das kann er nur, wenn er unser Herz hat. Dann hat er auch jede unserer Handlungen. Dann wird alles leicht. Dann hören diese Kämpfe, Krämpfe und Machtkämpfe auf. Wo ist mein Dienst? Ich glaube, dass Gott uns nicht in den Dienst nimmt, wenn wir unseren Dienst nicht durchlitten haben. Und wenn wir jetzt die Geschichten des Leitungsteams hören würden, dann würden wir wissen, was Dienst ist. Wenn wir so auch die Details hören würden, alles, wodurch sie gegangen sind, wie Gott ihre Herzen geheilt, befreit und wiederhergestellt hat, beschnitten hat und die Herzensaugen erleuchtet hat. Und ja, Augensalbe gegeben hat, zu sehen, wie er sieht. Und dass unser Herz ganz und ungeteilt ihm gehört, da ist einiges notwendig. Da ist es mal notwendig, dass alles aus dem Herzen rauskommt, was dort nicht hineingehört. Die meisten von uns sind als Kinder aufgewachsen in einem Elternhaus. Wer ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? So viele. Also christliches Elternhaus meine ich, wo die Eltern wiedergeboren waren und so gelebt haben. Und so in etwa gelebt haben, wie wir es die Tage gehört haben, in der Wahrheit, im Wort Gottes, euch auch erzogen haben mit Liebe und Wahrheit, euch das Wort Jesus lieb gemacht haben. Wer ist in seinem Elternhaus aufgewachsen? Aha, ganz wenige. Und da merken wir schon einmal, was anstimmt, wenn wir sagen, christlich. Ich bin auch christlich aufgewachsen, ging jeden Sonntag in die Kirche, war katholisch und hatte eine Sehnsucht von Kindern. Aber mir wurde immer schlecht wegen dem Weihrauch. Ich bin jeden Sonntag gekippt, bis der Pfarrer gesagt hat, du setzt dich hinten hin, ganz bei der Türe und rennst raus, bevor du kippst. Das war dann so meine Erfahrung im Gottesdienst. Schlecht werden und rausrennen. Und da könnt ihr euch vorstellen, ja, es hört sich lustig an, aber für mich war es eine Tragödie. Das, was da in meinem Kinderherzen aufgewachsen ist, auch durch die Predigten ist, dein Gott sieht dich und wenn du nicht recht tust, straft er dich. Pass auf. Und wenn du nicht ununterbrochen gute Werke tust, dann Fegefeuer und wenn es gut geht, der Himmel. Und so habe ich ein Gottesbild im Herzen getragen, wo ich großen Abstand gehalten habe vor diesem Gott. Komm mir ja nicht so nah. Ich hatte so eine Angst vor ihm. Und dass ich heute da stehe, ist ein gewaltiges Wunder Gottes. Dass der Heilige Geist es ihm überhaupt gelungen ist, mich zu erwischen. Mich an einen Ort zu bringen, wo ich die Wahrheit gehört habe, ist ein gewaltiges Wunder Gottes. Und was da passiert ist in der Sekunde meiner Bekehrung, ist das allergrößte Wunder. Ich habe nämlich, ich war immer beim Arzt, ich war 20 Jahre psychosomatisch krank. Damals hieß es die Nerven. Ich hatte immer Angst, ich lande in der Klapsmühle, so hieß es damals, Valduna bei uns. Und da kamen nur die Verrückten, hat man mir gesagt, hinein. Und ich dachte eines Tages, ich drehe durch, ich werde verrückt. Weil da waren Symptome in meinem Leben, die kein Arzt erklären konnte. Und diese Diagnose, das sind halt die Nerven, die hat mich in diese Denkrichtung gebracht. Lügen um Lügen. Und einmal bin ich bei einem Arzt gelandet, der hat neu die Praxis eröffnet, ein Grieche, der hatte Zeit. Das war der erste Arzt, der Zeit hatte. Ich glaube, ich war die erste Patientin. Warteraum war leer. Und ich dachte, den werde ich fragen, wie ich gesund werde. Und da saß ich drin. Und dann hat er mir gesagt, Frau Gebb, das ist Ihre Psyche. Sie sind psychisch krank. Aha, dachte ich. Ja, dann habe ich dem gesagt, dann heilen Sie meine Psyche. Ich schlucke keine Tablette mehr. Und das war mir ernst. Ich habe so viele Tabletten schon geschluckt in allen Farben. Und er war entsetzt, er war wohl ein gottesfürchtiger Mann. Und er hat gesagt, was glauben Sie eigentlich? Ihre Psyche kann nur Gott heilen. Hat mich entlassen. Und da hat mein Herz angefangen zu suchen, Gott heilen. Und dann ging es noch ein paar Monate, ich war wieder mal in der Kirche und der Pfarrer hat 10 Minuten gepredigt und irgendwann hat er gesagt, ist hier im Raum jemand psychisch krank, ist Jesus Christus dein Herr und dein Arzt? Ich war platt, ich wusste, der meint mich. Und ich hatte die Antwort, Jesus Christus ist mein Herr und mein Arzt. Aber nichts ist passiert. Und es vergingen wieder Monate. Und Gott mit seinem gewaltigen Humor hat es geschafft, meinen älteren Sohn, 17-jährig, an eine Evangelisation zu bringen. Und weil ich so eine katholische Gluckenmutter war, alles andere Sekte, dachte ich nichts wie nach, den zu bewahren vor der Sekte. Und mich hat Gott voll erwischt. Da war ein Satz. Ich hatte Fäuste. Ich dachte, Frechheit, der hat zwischen Religion und Evangelium unterschieden in seiner Predigt. Und das war ich, religiös. Und er hat erklärt, was das Evangelium ist. Und ich dachte, eine bodenlose Frechheit. Mit dem rede ich nachher. Ich hatte die Fäuste. Und während ich so in der rebellischen Haltung war, kam ein Satz direkt in mein Herz. Und zwar, Gott liebt dich mehr, als eine Mutter ihr Kind jemals lieben kann. Es war wie eine Schallplatte, die hängen bleibt. Es kam immer wieder, ununterbrochen, Gott liebt dich mehr, als eine Mutter jemals lieben kann. Ich war geschmolzen. Und wie Jesus dann in mein Herz kam, in einer Sekunde war ich geheilt, physisch und psychisch. Und warum, denkt ihr? Niemand hat gebetet für Heilung. Ich habe nur Jesus in mein Herz aufgenommen. Die Wahrheit, die war schon in meinem Herzen. Wenn du seelisch, psychisch krank bist, ist Jesus Christus dein Herr und dein Arzt. Und dann, in dem Moment, wo Jesus mein Herr wurde, war er mein Arzt. Ohne Gebet geheilt. 10 Jahre nie mehr beim Arzt, nachher wegen irgendwas, aber psychisch war ich geheilt. Total geheilt und stabil. Die Wahrheit macht frei. So jetzt, ich dachte, in allen, wo Jesus wohnt, die sind gesund. Und ich habe eine Gemeinde denn angetroffen. So 3 Jahre war ich in einer FEG, da wurde sowieso nie gepredigt über Heilung und Befreiung und sowas. Und da war für mich sowieso klar, alle sind gesund, so wie ich. Und dann kam ich in eine Pfingstgemeinde, weil ich die Geistestaufe erlebt habe und dann gesegnet wurde, um zu gehen. Und aber auch eingesegnet wurde in der anderen Gemeinde. Ich wurde echt ausgesegnet, weil dieser Geist in dieser Gemeinde nicht leben durfte. Aber der Pastor, der hat es verstanden. Der wusste, wovon ich rede. Und der kannte den Heiligen Geist, aber er war unter Druck. Und wie ich in dieser Heilig-Geist-Gemeinde war, da... Ich war entsetzt, wie viel psychisch kranke Menschen dort drin waren. Und da hatte ich eine Sehnsucht, denen zu helfen. Und mein Herz ging anscheinend ganz weit auf und da war eine große Tafel vermutlich vor mir, wo alle lesen konnten, wenn jemand mühselig und beladen ist und Hilfe braucht, kommt her zu mir alle. Ich sag's euch, es kamen Leute, ich wusste nicht, was die wollen. Ich war irgendwann fast Tag und Nacht in Gesprächen, in Gebeten. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich tue und dass so etwas Seelsorge oder so etwas Ähnliches ist. Ich habe nur mein Herz geteilt und ich habe den Heiligen Geist gelebt. Und ich habe gelernt, auf ihn zu hören und habe dann einfach gebetet, was er mir gezeigt hat. Und habe denen Anweisungen gegeben, was sie tun sollen. Aber wusste nicht, ist das richtig oder falsch. Das wusste ich nicht. Ich habe nur beobachtet, was passiert. Und da ist viel Gutes passiert. Dass mich mein Pastor auch beobachtet hat, das wusste ich nicht. Und irgendwann wurde ich dann in den Dienst eingesetzt. Aber eins möchte ich einfach damit sagen, Gott bereitet dich vor, wenn du eine Berufung hast, Menschen zu helfen, Menschen in Heilung und Befreiung vor Jesus zu bringen, ihn ihnen lieb zu machen. Ich habe natürlich nur von Jesus geschwärmt, dass er hundertprozentig garantiert heilt, weil ich es erlebt habe. Ich habe denen allen Garantie gegeben, hundertprozentige. Und habe gesagt, glaub es. Und in der Zeit hat der Heilige Geist mich richtig gezogen und mit Menschen zusammengebracht, die da mehr Erfahrung hatten. Und die haben mich gleich in ihre Teams genommen und ich durfte lernen. Die haben mir blind vertraut. Die kannten mich zum Teil überhaupt nicht. Die haben nur eins getestet, ob ich Jesus liebe, ob die Sache mit Jesus okay ist und in Ordnung. Und wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihn lieben, fließt seine heilende Liebe durch uns und wir werden Menschen berühren und sie werden geheilt werden. Sie werden Wiederherstellung erfahren. Ich durfte dann viel lernen. Ich war auch richtig lernbegierig. Und in der Zeit hat der Heilige Geist Dinge an mir persönlich getan, wo ich absolut keinen Zugang hatte. Dinge, die, vielleicht können wir so die Folie mit den Bäumen jetzt auflegen. Dinge, die im Unbewussten waren, im Unterbewussten, aber Auswirkungen auf mein Leben hatten. Also ständig eigentlich. Mich von Dingen abgehalten haben, wo ich genau wusste, ich muss jetzt den Mund auftun und muss reden. Ich erzähle euch, während ihr das anschauen könnt, so einen Wurzelbereich in meinem Leben. Und zwar war da eine Begebenheit aus meiner frühesten Kindheit. Wie ich geboren bin, war Kriegsende und da sind sie so über Bregenz nach Friedrichshafen geflogen und über Bregenz haben sie schon die ersten Schüsse oder was immer abgelassen. Und es war dann jeweils Fliegeralarm und meine Mutti musste mit mir, einem Säugling und meiner zweijährigen Schwester in den Keller. Und sie mussten auch alles verdunkeln. Und sie hat mir später erzählt, sie hat mich im Keller unten gelassen, weil ich so ein braves Baby war und nie geschrien habe. Nie geschrien. Mit meiner Schwester musste sie wohl rauf, weil die so Trouble gemacht hat und geschrien und Angst gehabt hat, ging sie wieder in die Wohnung hoch und ich war im Keller. Wie ich denn schon viele, viele Jahre bekehrt war, ging der Heilige Geist an diese Wurzel und das war eine bittere Wurzel. Und die Aussage, eine bittere Wurzel hat eine Aussage, einen inneren Schwur, eine Festlegung. Und das redet ständig. Ich sage es jetzt einfach so, das hören andere, das nehmen andere wahr. Nicht akustisch, aber in ihrer Wahrnehmung empfangen sie diesen Sender. Und mein Sender hat gesendet, niemand sieht mich, niemand hört mich und ich brauche nichts. Als dieses Kleinkind habe ich in meinem Herz, weil das so schmerzhaft war, weil da niemand war, ich habe mir ganz sicher den Hals ausgeschrien. Meine Mutter hat dann gesagt, wenn ich dich geholt habe, du wolltest nie trinken. Du warst immer nur müde, du wolltest immer schlafen. Ein erschöpftes Kind kann nicht mehr trinken. Und so dieser innere Schwur und was der ausgesendet hat durch die Bitterkeit, das habe ich ständig geerntet. Ich wurde übersehen, ich wurde nicht gehört und ich hatte wirklich keine Bedürfnisse. Ich habe nie gesagt, das wünsche ich mir oder das hätte ich gern oder das brauche ich. Ich war pflegeleicht, ich war gefügig. Mir konnte man sagen, was man wollte, ich habe es getan. Ich wurde manipuliert, ich war Menschenwerkzeug. Wäre da der Heilige Geist nicht dran gekommen, hätte er die bittere Wurzel nicht ausgerissen, ich könnte heute da nicht stehen. Nie. Ich wäre ja nicht gehört, nicht gesehen und keine Bedürfnisse heißt auch, ich brauche auch meine Berufung nicht. Wozu? Hauptsache gerettet. Und ich habe entdeckt, ganz unzählig, viele Christen leben so. Nicht, dass sie dieselbe Vergangenheit haben wie ich, aber Erlebnisse gemacht in ihrer Kindheit, vielleicht aufgewachsen mit Eltern, wo sie nie ernst genommen wurden, wo das, was sie gesagt haben, überhört wurde, wo vielleicht gesagt wurde, ach, sei doch einfach still, wo Eltern keine Zeit hatten oder nicht da waren, weil sie berufstätig waren. Was immer in der Kindheit passiert sein könnte. Wenn da innere Schwüre sind, Festlegungen, Lügen, die wir geglaubt haben. Auch um zu überleben. Für mich war es ja überlebensnotwendig, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Gleich noch ganz ein anderes Beispiel einer bitteren Wurzel und dann vielleicht, wenn ihr eines habt, weil das ist existenziell wichtig. Wenn ihr als Leiter bittere Wurzeln in euch habt, die Dinge, Lügen aussenden, ihr müsst das gar nie aussprechen. Die anderen nehmen das wahr und verhalten sich dementsprechend. Und jetzt vielleicht noch etwas, wo das noch drastischer ist. Meine Mutti war auch nicht zu Hause und wenn ich dann zum Zahnarzt musste, musste ich allein gehen und ich war ein ängstliches Kind. Ich habe dann einfach beide Hände vor dem Mund gehalten, krampfhaft und der Zahnarzt hatte keine Chance. Mich wieder heimgeschickt und aber die Eltern hatten keine Zeit und so war das dann problematisch. Die zweiten Zähne hatten schon im Kiefer Karies und mussten dann sehr bald wurzelbehandelt werden. Und ich hatte so mit 18 schon in diesem Backenbereich alles voller Kronen wurzelbehandelt. Und ich hatte eine schlechte Zahnstellung, habe sie heute auch noch. Und da war auch keine Zeit, mit mir zum Zahnarzt zu gehen und das regulieren zu lassen. Es hat damals gerade angefangen und der Zahnarzt wollte das tun. Aber war kein Interesse. Und wie ich dann älter wurde und das realisiert habe, hatte ich so eine Wut auf meine Mutter. Ich konnte ihr das nicht sagen, aber im Bauch. Tief drin, ich hätte sie können. Ich habe sie verurteilt, ich habe sie gerichtet. Ich dachte immer, Unverschämtheit, mich einfach so aufwachsen zu lassen. Okay, wir haben zwei Kinder bekommen. Der ältere Sohn hat eine ähnliche Zahnstellung. Ich ging zum Zahnarzt. Ja, natürlich, der braucht eine Kieferregulierung. Nach kurzer Zeit hat er die Behandlung abgebrochen, der nächste. Es ging bis zum vierten Zahnarzt. Der vierte war der beste in der ganzen Gegend. Der war auch Schulzahnarzt und war verantwortlich, dass eine Regulierung, Zahnregulierung gemacht wurde, wenn sie nötig war, eine Kieferregulierung, Zahnregulierung. Und in kürzester Zeit hatte sie auch abgelehnt. Ich bin verzweifelt. Ich dachte, gibt's doch nicht. Frechheit. Aber irgendwann habe ich aufgegeben. Ich hatte keine Chance. Der Sohn wurde erwachsen. Irgendwann, wie die Sache problematisch war, war er beim Zahnarzt und der hat gesagt, was haben Sie für Eltern? Sie sind doch im Zeitalter der Zahnregulierung aufgewachsen. Warum wurde da nichts gemacht? Er kam zu mir und hat gesagt, Mami hat euch das Geld gereut. Was war eigentlich los? Und ich bin auf die Barrikaden. Ich habe gesagt, Oliver, was glaubst du eigentlich? Ich habe alles getan. Ich bin überall hin und was kann ich dafür? Und ich dachte, Unverschämtheit. Und dann war er weg. Da habe ich gesagt, gell Jesus, so eine Unverschämtheit. Und wie ich mich beruhigt war, hat Jesus mir gesagt, das ist deine bittere Wurzel. Dann habe ich nachgefragt, was haben die Zahnärzte empfangen? Mütter verhindern die Zahnregulierung ihrer Kinder. Mütter sind dagegen. Mütter wollen sie nicht. All diese Lügen. Weil das hat sich in mir festgesetzt. Das war für mich Tatsache, es ist so. Und durch diese Bitterkeit, die da aufgewachsen ist, eine bittere Wurzel, wir lesen das nach im Hebräer 12, eine bittere Wurzel vergiftet das ganze Umfeld. Und wir werden Gottes Gnade versäumen durch eine bittere Wurzel. Hebräer 12, Vers 14. Und ich hatte da in diesen Bereichen wirklich keine Gnade. Die Zahnärzte waren gnadenlos mit meinem Sohn. Und ich habe auch die Gnade versäumt. Und mein Sohn war fassungslos. Und ich habe das in einem Zeugnis erzählt, wie ich über Vergebung gelehrt habe. Und dann kam hinterher eine Kieferorthopädin zu mir und hat gesagt, weißt du was, schick deinen Sohn zu mir, ich mache alles kostenlos. Es ist jetzt noch möglich, es geht halt übers Kiefer. Und ich habe ihm das erzählt und er hat gesagt, das glaube ich nicht. Sage ich, doch, da ist Adresse, Telefonnummer. Du kannst hin, du musst nichts bezahlen. Aber er hat es dann abgelehnt, er hat gesagt, oh, es ist zu spät und es ist zu schmerzhaft, das im Kiefer zu machen. Aber er war versöhnt. Und seit ich Buße getan habe, wegen meiner bitteren Wurzel und die echt der Heilige Geist rausgerissen hat, war ich nie mehr notfallmäßig beim Zahnarzt. Bis dorthin ständig. Ich hatte seither nie mehr Zahnweh und das ist bei meinen Zähnen ein großes Wunder. Und wenn da wieder mal was gemacht werden muss, noch einmal eine Wurzelbehandlung, noch einmal eine neue Krone oder einen Zahnaufbau, weil das halt schon wieder baufällig ist, ist das total schmerzlos und der Zahnarzt sinkt bei der Behandlung. Er sinkt, wenn er mich behandelt. Ist das nicht gewaltig? Was Gott tut, wenn dieses Gift der Bitterkeit draußen ist. Aber versteht ihr, was da passiert? In Realität, in Wirklichkeit, wenn da eine bittere Wurzel in uns aufwächst. Und schon viele, viele Menschen, die kamen und die ähnliche Dinge erzählt haben, es sind meist Dinge, die sich wiederholen. Ich sage, das sind Wiederholungstäter. Ähnliche Dinge wiederholen sich ständig. Du wirst immer wieder im selben Bereich abgelehnt. Oder du wirst immer wieder nicht ernst genommen. Oder du verursachst Dinge, obwohl du so eine liebe Person bist, eine liebevolle Person und wirklich alles richtig machen willst, verursachst du Dinge, die niemand erklären kann. Wer merkt denn, dass da sowas in seinem Leben ist, wo sich immer was wiederholt? Ja, habt ihr noch Zeugnisse? Vielleicht noch eins, eine manipulierende Mutter. Meine Mutter hat mich von Kind an manipuliert. Sie hat mir immer gesagt, was das Beste für mich ist. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nie entscheiden, was ich will und ja, was ich mir wünsche. Sie hat es einfach beschlossen und hat immer ihre Ziele erreicht mit mir. Und ich habe irgendwann in meinem Herzen beschlossen, Frauen, Mütter manipulieren, benutzen einen für ihre Zwecke und missbrauchen einen. Und dann hat Gott dafür gesorgt, dass ich immer mit Leiterinnen zu tun hatte. Ich sag's euch. Es war für mich, es war immer wie wenn ich ins Messer laufe. Bei Männern hatte ich kein Problem. Aber wenn Frauen die Leitung hatte, das war für mich wie, ja, abgeschlachtet werden. Ich wusste nicht, dass Manipulation im Spiel war. Ich wusste nur, es wird mir keine Minute mehr gut gehen unter dieser Leitung. Und ich hatte Zustände, die ich gar nicht beschreiben kann. Und das war jetzt eine Sache, wie der Heilige Geist mir das aufgezeigt hat. Da habe ich 2 Jahre gebraucht, bis ich frei wurde. Ich war wie ein durchzogener Speck. Ich war so voll von manipulierten Lebensabschnitten, dass das lange gedauert hat, bis das alles der Heilige Geist herausarbeiten konnte. Er fing irgendwo oben an und es ging immer tiefer, tiefer, tiefer. So nach 2 Jahren war ich frei. Ich sag's euch, es war ganz eine andere Lebensqualität. Ich konnte das erste Mal in meinem Leben Nein sagen, ohne 10 oder 20 Rechtfertigungen. Es war wirklich so. Nein sagen können, ohne einen Grund anzugeben. Das war für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Einfach so, wie ich es in der Kindheit erlebt habe. Das war einfach vom Gefühl her ganz gewaltig. Hast du noch ein Zeugnis?
Das wäre zu lang, denke ich.
Ja?
So gut machen.
Okay. Wer findet sich so in diesem Lebensbaum wieder, in irgendeinem Teil? Vielleicht schaut ihr mal den oberen Teil an, das ist der Früchteteil. Unten sind ja die Wurzeln, das ist die Saat in unserer Kindheit. Da sage ich noch einige Dinge dazu. Im Stamm sind denn die Reaktionen auf diese Saat in unserer Kindheit, also das ist unser tägliches Verhalten. Und im Baum, also im Blattzweigbereich sind diese Früchte. Und wenn Menschen zu uns kommen und Hilfe brauchen in irgendeinem Bereich, dann kommen sie in diesem Früchtebereich und erzählen uns mal, wie es ihnen geht. Wer sieht sich da irgendwo? Ihr seid sehr zaghaft. Das kann keiner sehen, außer der Vater. Ja. Aber da müssen wir uns nicht schämen, weil die Dinge, die unsere Früchte sind im Alltag, die haben ja einen Bereich, wo wir oft nichts dafür können. Das hat mich auch versöhnt mit mir persönlich, mit meinen Unmöglichkeiten, mit meinen Verhaltensmustern. Da sind auch noch nicht alle ganz am Kreuz beendet. Da hat der Heilige Geist noch Arbeit mit mir. Aber es hat mich mit mir versöhnt, dass ich für viele Dinge nichts dafür kann, nur. Wenn wir jetzt denken, wir haben eine Entschuldigung, dann kennen wir das Wort nicht. Weil unser reaktives Verhalten, unsere Reaktion auf diese Saat in unserer Kindheit ist meistens leider so. Die ist ein sündiges Verhalten. Und das sündige Verhalten, wenn wir das rechtfertigen, wehe uns. Wehe uns. Also ich glaube, in der Zwickauer Gemeinde ist das nicht möglich. Ich glaube, eure Leute können damit mit Ausreden nicht durchkommen, aber leider in vielen Gemeinden ist es so. Auch sehr oft wird einfach dieser Früchtebereich bebetet. Eben die Person kommt mit einem Problem und wir beten drüber. Kennt ihr das? Über dieses Problem. Genau. Und wir gehen nicht unter dieses Problem. Und wir sagen das auch. Wir sagen dann, komm, wir beten noch schnell drüber. Wir sprechen es auch aus. Und der Feind freut sich und denkt, die können noch lange drüber beten, solange die die Lügen nicht erkennen, solange die die Wurzel nicht rausnehmen, wird nichts geschehen. Und so ist es auch. Der Person geht es im Moment besser, die ist happy. Und so nach 3-4 Wochen hören wir dasselbe Problem wieder. Und dann sagen wir, glaube halt, was im Wort steht. Lies das Wort und glaube. Bete regelmäßig. Und zu unserem Leidwesen, vielleicht die Person kommt nicht so schnell wieder, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie zu wenig gebetet hat, zu wenig im Wort gelesen hat. Aber irgendwann kommen wir drauf, nichts. Nichts hat sich geändert. So, und da sind wir gefragt. Als Menschen in Verantwortung, als solche, die Gemeinde bauen wollen, als solche, die wirklich dem Herrn Jesus dienen wollen, als solche, die die Braut hervorbringen wollen. Weil eine zerschundene, eine verletzte, eine zerschlagene Braut macht Jesus keine Ehre. Und wir wollen als Braut Jesus wirklich verherrlichen mit unserem Leben. Auch in diese Freiheit kommen, geheilt und befreit zu sein. Diese Wurzeln, die liegen oft schon im Mutterleib zurück. Kann sein schon bei der Zeugung, in der Schwangerschaft, in der Geburt, während der Geburt. Vielleicht auch noch ein kurzes Erlebnis, um aufzuzeigen, wie, wenn alles gut ist, unsere Kinder waren erwünscht, der zweite Sohn war exakt auch geplant. Und wie er geboren war, war es eine Sturzgeburt. Und er kam ins Sauerstoffzelt. Und es war aber nur ein paar Stunden, bis er sich erholt hat vom Geburtsstress. Fakt war, das hat sein Leben geschädigt. Ich habe dann irgendwann Kassetten gehört über Abtreibung. Und er war in Hörweite. Plötzlich sagt er, jetzt habe ich's. Sag ich, was hast du jetzt? Jetzt verstehe ich, warum ich immer ersticken will. Und da war er aber schon 13. Und da kam eine traurige Geschichte raus. Er hatte eine Zwangshandlung von Geburt an, weil er durch diesen Geburtsstress, wo alles so schnell ging, keine Luft bekam. Und immer hat mir dann erzählt, und das tat mir so weh, weil er hat nie drüber geredet. Und Zwänge, die wir haben, da reden wir nicht, da schämen wir uns dafür. Und es ist in dem Moment so ein Zwang, und wenn es vorbei ist, ist es auch vorbei und vergessen. Ich habe ihn dann gefragt, wie ist das abgelaufen? Dann hat er gesagt, immer wenn ihr aus dem Zimmer wart, bin ich unter die Decke und wollte ersticken. Stellt euch mal vor. Und drum, wenn so jemand zu euch kommt, nehmt es nicht leicht. Betet mit aufrichtigem Herzen, Heiliger Geist, zeig auf, was ist passiert. Wenn jemand mit Zwangsneurosen kommt, und da gibt es heute so viele Menschen, da ist irgendwann etwas passiert. Und die sind in diesem Zwang, die können nicht raus, bis sie die Wahrheit erkennen und frei werden. Und da war wohl eine Botschaft, ich weiß nicht mehr genau, im Zusammenhang mit Abtreibung, aber irgend sowas, das muss voll die Wahrheit gewesen sein, kam in sein Herz frei, ohne Gebet. Die Wahrheit macht frei und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Denn die ersten Lebensjahre, die sind so gravierend, wie wir das Elternhaus wahrgenommen haben. Ob wir in den Arm genommen wurden, geliebt wurden, angenommen wurden, ernst genommen. Oder was da alles passiert ist in diesen ersten Jahren. Vielleicht hatten wir Eltern, die ständig gestritten haben. Ich hatte solche. Und dann dachte ich, wenn ich ganz lieb und brav bin, streiten die nicht. Das ist natürlich ein Trugschluss. Die haben nicht meinetwegen gestritten, sondern da waren 100 Dinge. Und so habe ich gelernt. Ich habe die Lüge geglaubt. Ich habe gelernt, Ute, sei lieb, nett, brav, angepasst. Und das wurde mein reaktives Verhaltensmuster. Dann die Schuljahre. Da habe ich auch ein Erlebnis und da überwinde ich bis heute. Das muss so tief in mein Kinderherz gegangen sein, ich kann mir das nicht vorstellen, aber war wohl so. Meine Mutti war nie da, wenn ich zur Schule musste. Und irgendwo war ich schutzlos vom Gefühl her. Sie war schon zur Arbeit. Und denn da waren viele Buben in dieser Siedlung, wo wir gewohnt haben. Der Schulweg war ganz kurz, aber ich hatte lange Zöpfe. Und die Buben haben sich einen Spaß draus gemacht, mich immer an den Zöpfen hin und her zu ziehen. Und es hat so weh getan und irgendwann habe ich beschlossen, ich komme erst, wenn die Schule angefangen hat. Dann waren ja die alle schon drin. Und dann konnte ich allein zur Schule rennen. Jede Strafe, alles habe ich in Kauf genommen. Auch die ganze Schande, jeden Tag zu spät zu kommen. Es war mir alles egal, wenn nur der Schmerz nicht war. Ein tiefer innerer Schwur. Wenn ich zu spät komme, kann mir nichts passieren. Ich war schon lange Christ. Ich bin immer, immer, immer zu spät gekommen. Grundlos wäre mir ja nichts mehr passiert. Aber das war so stark. Wenn ich zu spät komme, kann mir nichts passieren. Zu früh kommen war lebensgefährlich. Aber merkt ihr, wir müssen eines verstehen. In der Kindheit beschließt das Herz und nicht der Verstand. Der Verstand ist total unbeteiligt. Das Innere, mein Denken, Fühlen, Wollen, mein ganzes Sein macht so eine Festlegung, so einen inneren Schwur. Und der wirkt. Und wir sind längst erwachsen und denken, warum schaffe ich es nicht? Mein Mann hat es souverän gemanagt. Er hat alle Termine, die wir zusammen hatten, Einladungen und all solche Dinge, eine halbe Stunde vorher angesetzt. Aber in meinem Herzen war allerhand, wie er mit mir umgeht. Wir haben es natürlich beide nicht durchschaut, was es war. Sonst wäre ja das Problem gelöst gewesen. Und oft erleben wir dann zwischenmenschlich, ob es in einem christlichen Team ist oder im Beruf oder zu Hause, erleben wir dann Situationen, wo wir denken, allerhand, wie ich behandelt werde, ist ungerecht. So kann man mit mir nicht umgehen. Und alles, was da abgeht, können solche Dinge sein. Pubertät ist auch ganz eine einschneidende Zeit. Ich konnte nie pubertieren, weil ich lieb, nett, brav, angepasst war, immer getan habe, was mir gesagt wurde. Die ganze Pubertät sang- und klanglos durchlaufen. Ich habe nie meine Meinung gesagt, weil ein Teenager entwickelt auch eine starke Willensbildung. Schon in frühen Jahren entsteht die, in den ersten 3 Jahren. Aber dann im Teenie-Alter wird die nochmal sehr gefestigt, gefördert auch von den Eltern. Sie dürfen auch Fehlentscheidungen treffen, müssen dann die Konsequenzen daraus ziehen lernen und all das. Konnte ich alles nicht lernen, war immer brav. Ich sage es euch, kurz nach der Bekehrung, und das hat der Heilige Geist inszeniert, hatte ich eine Teenie-Phase. Ich war wirklich Gottes Kind mit jeder Phase. Ich wurde auch betreut, bin gesund aufgewachsen, täglich in der Bibel gelesen mit der Nachbarin. Sie hat mir alles erklärt, was ich nicht verstanden habe. Und plötzlich kam es. Ich habe meiner Mutter alles hingeknallt. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, ich hätte den einfach nicht abschicken dürfen. Da stand alles drin, was ich dachte und glaubte und wollte. Und die Reaktion war dementsprechend heftig. Ich habe mich später dafür um Vergebung gebeten. Aber wir müssen durch die Dinge durch. Sie sind nicht schön, nicht attraktiv, oft auch unpassend, aber lebensnotwendig. Und jetzt für solche, die eine Gruppe oder Gemeinde leiten, Menschen betreuen, wenn dieses geistliche Teenie-Alter kommt. Kennt ihr das? Bei Leuten, die ihr betreut. Seid gnädig und barmherzig. Seid gnädig und barmherzig. Ich glaube, Gott hat diese Lebensabschnitte in unserem Leben so geschaffen, dass wir vom Natürlichen ins Übernatürliche Rückschlüsse ziehen können. Und ich hatte immer denn, wenn ich so eine Phase hatte, Gott sei Dank eine Leitung, die das zulassen hat. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, was ich alles inszeniert habe, ihr würdet es nicht glauben. Ihr würdet mir das nicht zutrauen. Ich wurde denn schon vor die Wahl gestellt. Wurde mir gesagt, wirklich von guter, starker Leiterschaft, Uti, du kannst wählen. Du kannst bleiben, wenn du Buße tust und umkehrst, und sonst musst du gehen, wenn du das Ding durchziehst. Aber ich durfte es sagen und ich durfte frei sein. Und wenn wir nicht frei sein dürfen, wenn wir eingeschüchtert sind von Leiterschaft, dann dürfen die Dinge nicht wahr werden, die noch in unserem Herzen sind. Und wenn die nie kommen dürfen, wenn sie nie ans Licht kommen dürfen, kann uns die Wahrheit, kann uns Jesus nicht frei machen. Weil da muss ja zuerst die Lüge raus. Dieses, ich bin dagegen, ich weiß es besser. Mich fragt halt keiner, aber jetzt sage ich es mal. So, wir brauchen Gnade in unseren Wachstumsschritten, vor allem wenn unsere Kindheit nicht gut gelaufen ist. Dann kommt unser Beruf und wenn wir da immer wieder Mobbing erleben, lässt es auch irgendwo darauf zurückschließen, dass wir vielleicht, ja, das zweite Rad am Wagen waren oder 4 Geschwister hatten, die das Rennen gemacht haben und wir immer unter ferner liefen waren oder was alles da passiert sein könnte. Das sind so diese Wurzeln Und die reaktiven Verhaltensmuster aus diesen Dingen raus, habe ich schon die meisten gesagt, eben Bitterkeit, bittere Wurzeln, auch mangelnde Hingabefähigkeit, mangelndes Vertrauen. Wenn da du nie Vertrauen lernen konntest, weil die Umstände schlecht waren, irgendwann hast du beschlossen, ich vertraue niemandem. Und das ist eine schlechte Voraussetzung, mit Jesus und in der Gemeinde zu leben. Dieses Bravsein ist auch eine schlechte Voraussetzung. Bravsein ist nicht Demut. Wisst ihr das? Lieb und nett sein ist auch nicht Demut. Angepasst sein auch nicht. Ich glaube, es wird kaum ein Wort so falsch verstanden wie Demut. Immer den Mund halten ist auch nicht Demut. Nicht die Wahrheit sagen zur Zeit, wo sie gesagt werden muss, ist auch nicht Demut. Ich habe gelernt, dass in diesem Wort Mut drin ist. Und der Heilige Geist hat mich gelehrt, Ute, ich zeig dir, was wahre, echte Demut ist. Weil ich dachte, wenn alle so demütig wären wie ich, die sind alle so stolz, so profiliersüchtig, so, die denken, die haben's. Ich hab die alle, ich dachte, also das würde ich nie, ich würde mich auch nie vorne hinstellen. Die wollen eh nur alle gesehen werden. Und all so ein falsches Denken hatte ich über Demut. Das ist alles stolz und überheblich. Und da hat der Heilige Geist viel Zeit gebraucht, mir zu zeigen, Ute, wenn du in der Wahrheit lebst, nicht die Wahrheit sagst. Ich dachte immer, wenn ich wahr bin, muss ich die Wahrheit sagen, sondern ich muss die Wahrheit leben. Dann bin ich demütig. Und so habe ich viele, viele Bibelstellen gelernt, gebetet, täglich gebetet über Wahrheit. Und das Wort hat angefangen in mir Leben hervorzubringen. Und auch dazu zu stehen, Jesus hat mich berufen und er hat Freude, wenn ich mit diesem Pfund, das er mir gegeben habe, wuchere. Er hat Freude, wenn Menschen in die Freiheit kommen. Und wenn ich das ausstrahle, ihr habt es gelehrt, dass das, was ich begehre, das, was ich bete, das, was ich Gott hinhalte, das, was ich glaube, dass das geschehen wird. Und auch die Gemeinde, die noch nicht in Existenz ist, wenn wir glauben, dass Gott die hervorbringt und das beten und in dem beginnen zu leben, dann wird es kommen. Und ich bin ein Zeugnis dafür, dass ich vor euch reden darf, ist ein Wunder, eine Gebetserhörung. Eine wunderbare Gebetserhörung. Ich habe immer wieder gebetet, Jesus, es kann nicht sein, dass wir auf Seminaren, Kongressen Seelsorge tun, die Leute gehen wieder zurück in die Gemeinde und irgendwann sind sie im alten Zustand. Die Arbeit muss in die Gemeinde, Jesus. Begreifst du das, Jesus? Die muss in die Gemeinde. Das muss aufhören, dass die Leute 1000 Kilometer fahren, um irgendwo Hilfe zu bekommen. Es muss zu Ende gehen. Und ich habe Maria Prehan gesagt, wir müssen mit diesen Seminaren in die Gemeinden. Aber ich hatte keinen Erfolg, nur im Gebet. Und wenn wir aufhören zu reden und alles, was wir sonst reden und Leerlauf ist, wenn wir das vor Gott bringen und unseren Glauben nähren durch das Wort und erkennen, Jesus will das. Ist nicht lang gegangen, habe ich erkannt, Jesus will es in der Gemeinde. Er will alle 5 Dienste, wie Frank auch gesprochen hat heute, in der Gemeinde. Er will diesen Hirtendienst. Wenn die Leute irgendwo einen Hirten suchen müssen, das ist eine Katastrophe. Ja, wirklich. Also wenn der Hirte nicht in der Gemeinde ist, dann läuft ganz, ganz, ganz vieles katastrophal. Wo keine Hilfe ist, gehen die Schafe in die Irre. Sie verlaufen sich, sie laufen weg. Und wem fallen sie in die Hände? Dem Dieb, wo sie nicht gehärtet werden. Und der Dieb wartet nur darauf, dass sie ja, in seine Arme laufen. Es entsteht auch Rebellion durch Wunden, die nie geheilt wurden, weil ich denn immer falsch behandelt werde. Ich lebe an einer Schmerzgrenze und es tut so weh, und wenn mir jemand so nah kommt und genau in diesen Schmerz hineingreift, auch wenn die Dinge hundertprozentig wahr sind, ich werde ausschlagen. Und je mehr ich ausschlage, desto mehr Ablehnung erfahre ich und desto mehr bekomme ich diesen Stempel unmöglich. Nicht beziehungsfähig, kann nicht gebraucht werden als Gotteskind. Stolz hatten wir schon sehr viel, aber die Kehrseite der Medaille ist Minderwertigkeit. Es gibt keinen Stolz ohne Minderwertigkeit und keine Minderwertigkeit ohne Stolz. Und das sind meistens Wechselbäder. Und ich war so eine Person. Ich war minderwertig von Kopf bis Fuß. Aber wenn es nicht mehr ging, war ich unbarmherzig stolz, um zu überleben. Und da ist eine tiefe Wunde unter stolzen Menschen. Da braucht es ganz tiefe Heilung. Da müssen wir in den Wurzelbereich im Gebet. Selbstmitleid. Ja, wenn ich nur Schmerzen fühle, irgendwann habe ich, keiner hat Mitleid, aber ich mit mir. Dann feiern wir Selbstmitleidpartys. Ich habe mit meiner Freundin unzählige gefeiert. Wenn wir die gezählt hätten, ihr könnt es nicht glauben. Und dann waren wir in Pensacola, dort wo Erweckung war. Und meine Freundin war vorne zum Gebet. Und die Person kannte sie nicht, hat ihr auf den Kopf zugesagt, wenn du nach Hause kommst, wirst du nie mehr eine Selbstmitleidsparty feiern. Und dann, wenn wir so zusammen waren und Zeit hatten und einer hat wieder Schmerzbereiche erzählt, hat der andere gelacht und gesagt, Selbstmitleidsparty. Wir brauchen einander, um uns da freizusetzen, die Augen zu öffnen. Süchte, alle Arten von Süchten, auch Schokolade, auch Kühlschranksucht, also vor dem Fernsehen sitzen und noch diverse Drinks und Snacks zu sich nehmen, was alles dazugehört. Fernsehsucht übrigens. Ich war fernsehsüchtig, ich weiß, was das heißt. Ich war damals, das war damals Denver und Dallas süchtig. Das sind diese Serien. Ja, wenn du die regelmäßig schaust, du wirst süchtig. Die hören immer dort auf, wo es am spannendsten ist. Es gibt heute noch viel mehr Serien. Und ich kenne unzählige Christen, die genau dann zu Hause sein müssen und diese Serie anschauen müssen. Und von dieser Sucht brauchen wir Befreiung. Mein Jesus hat es wieder souverän gelöst. Am Tag meiner Bekehrung ist die Bildröhre durchgebrannt. Und das größte Wunder, ja, das größte Wunder, was passiert ist, mein Mann hat keinen Fernseher mehr hergetan. Und ich hatte 25 Jahre keinen Fernseher. Jetzt, Weihnachten, habe ich vom älteren Sohn einen Geschenk bekommen, weil ich auch diese christlichen Sendungen sehen wollte. Hartwig kommt übrigens auch im Fernsehen. Und das ganz starke Dinge kommen da. Und wenn ich ihn lang nicht sehe, dann sehe ich ihn wenigstens im Fernsehen. Ja. Wer ist fernsehsüchtig? Seid jetzt ehrlich, die jetzt ehrlich sind, werden frei. Also ich bin ja ehrlich mit euch. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich bin dann übrigens, wie der Fernseher kaputt war, wochenlang noch zu meiner Mutter nach Bregenz gefahren, über die Grenze nach Bregenz, habe Denver und Dallas angeschaut. Und Jesus hat mich lassen. Er musste ja das noch laufen lassen, um mir zu zeigen. Und irgendwann im Auto hat er eine Frage gestellt. Ute, sag ich ja, bist du fernsehsüchtig? Nein. Warum fährst du nach Bregenz? Ja, weil, erwischt, weil Dallas kommt. Erwischt, auf frischer Tat erwischt. Wer ist fernsehsüchtig? Das sind einige da. Seid doch mutig. Seid mutig. Also wer täglich weltliche Sendungen schaut oder dann, wenn er Zeit hat. Boah, seid ihr heilig? Ah, jetzt kommen schon ein bisschen mehr. Könnt ihr mal so machen? So ist nicht sichtbar. Wenn ich sehe, durch meine Augen guckt auch Jesus. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du uns frei machst von dieser Fernsehsucht, die unsere Herzen beschmutzt. Von diesem Schmutz, den wir da in unsere Herzen hineinlassen und die unseren Bildschirm verunreinigen und wir ja dich nicht mit reinem Herzen sehen können. Jesus, komm mit der Kraft deines Blutes und reinige unser Herz. Wasch ab all diese Bilder, auch diese Töne, die Worte, auch die wir gehört haben. Hol alles aus unserem Herzen heraus. Auch diese Kinofilme, die uns beschmutzt und versklavt haben, die bis in die Träume hinein unser Leben verunreinigen und knechten. Ich bete, dass du all diese Ansammlung in unserem Herzen herausholst. Bilder und Worte, wasch uns ab. Auch Pornofilme, wo sie gesehen wurden. Bitte, Jesus, wasch unsere Herzen rein. Danke, dass du das tust. Und dass du ja, uns richtig lockst, dein Wort zu lesen, Gemeinschaft zu haben mit dir, dich zu sehen, Jesus. Deine Visionen zu bekommen, deine Träume zu haben. Ich bete, dass du das freisetzt. Amen. Ja, natürlich, Computersucht ist dasselbe. Wer ist computersüchtig? Wir haben wirklich eine Heiligenversammlung da. Oder zu wenig Mut. Ja. Oh, wir haben spät, ich muss jetzt Amen sagen. Vielleicht können wir mal lüften, wäre das möglich? Kurz Durchzug machen, weil es ist sehr warm und... Ah, da hinten ist offen, okay. Dieses ganze Besitzstreben ist auch eine Sucht, die wir uns aneignen, wenn wir zu kurz gekommen sind. Wenn wir nicht die Liebe bekommen haben, die wir gebraucht hätten, oft Eltern stillen diesen Mangel mit Materiellem. Kinder bekommen alles, was sie sich wünschen, aber keine Zeit von den Eltern. Und das ist so schlimm, weil das gibt dir ein Denken, wo du glaubst, die Wahrheit ist, Dinge befriedigen mich. Dinge, erfüllte Wünsche, so irgendwas Materielles tut mir gut, macht mich glücklich. Und davon müssen wir echt frei werden, weil wir werden nie die Vaterliebe Gottes suchen. Wir werden nie uns in Jesus verlieben und diese Liebesbeziehung genießen, wenn wir uns mit Materiellem befriedigen. Masken, wer kennt denn das? Ich habe Szenen gespielt, wo ich wie, also auch noch als Christ, wo ich wie neben mir stand und mich beobachtet habe, Das konnte ich erst, wie ich Gottes Kind war. Das hat der Heilige Geist denn so inszeniert. Ich habe was gesagt und irgendwas ja, inszeniert, halt durch Worte. Und wusste, es ist nicht die Wahrheit und es ist Schauspielkunst. Und dann hat der Heilige Geist mir voller Liebe gezeigt. Ute, du hättest jeden Oscar gewonnen, wenn du Schauspielerin geworden wärst. Ja, aber das hat mein Herz zerbrochen. Weil ein Überleben ist auch, wenn die Kindheit sehr arm war, also nicht materiell arm. Wir waren reich, die Eltern haben ein Geschäft aufgebaut. Materiell irgendwann kein Problem mehr. Eben, ich habe viel materielle Wünsche erfüllt bekommen, wie ich denn älter war. Mit 18 auch ein Auto, schon ein Geschäftsauto, aber ich hatte das sehr oft und wurde beneidet. Und ich habe immer gesagt, wenn ihr wüsstet, wenn Freundinnen mich beneidet haben, habe ich denen gesagt, ihr hättet meine Kindheit erleben müssen. Ich wusste nicht, was ich sage, aber ich wusste, ich bin so arm. Im Herz bin ich so ein armes Kind, so ein armer junger Mensch. Wusste ich einfach. Und dieses Schauspielern geht in Tagträume hinein. Du stellst dir dann auch im geistlichen Bereich Dinge vor, es ist fast wie ein geistlicher Größenwahn. Du stellst dir Dinge vor, die total unrealistisch sind. Und in deinen Fantasien ist der Weg dorthin auch, braucht nur eine Prophetie. Und es kann sogar sein, dass du die bekommst, weil es gibt Propheten, die empfangen, was du sendest und sprechen das aus als ein Wort Gottes. Und dann bist du bestätigt und dein Leben geht in die Zerstörung, weil es nicht gehen wird, weil da nichts aufwachsen kann. Also geistliche Tagträume sind ganz gefährlich. Auch Prophetien, wo dir nicht der Weg dorthin aufgezeigt wird, wo dir nur das Endziel prophezeit wird, aber nicht was Gottes Bedingungen sind, dass du dieses Ziel erreichst. Lebensgefährlich. Sie können dein wiedergeborenes Leben kosten. Ist höchste Alarmstufe. Und ist ganz wichtig, wenn wir Menschen beobachten, die so Dinge von sich geben. Also es geht jetzt mehr in die Richtung Tagträume, die in den geistlichen Bereich hineinwirken, weil dieses Problem nie behandelt wurde aus der Kindheit. Ich habe immer in Königsschlössern gelebt mit einem Prinzen, durch Märchenbücher. Und ich dachte, irgendwann werde ich einen weltweiten Dienst haben. Es war Gott sei Dank nur ganz kurze Zeit, wo ich in diese Tagträume hineingekommen bin. Weil eins musst du auch wissen, wenn du Jesus liebst, er holt dich ständig ab. Viele Menschen haben mir geholfen, eben immer wenn ich da in Teams war. Ich kam jedes Mal selber dran. Die haben Dinge gesehen, die ich nicht sehen konnte. Und haben mich gefragt, kann das sein? Sag ich, ja, wenn du das so sagst, das ist so. Und es war nur ein kurzer Moment der Scham. Und dann kam die ganze Liebe Gottes da hinein. Und ich konnte loslassen und Buße tun und umkehren und Neues empfangen. Ich muss doch noch was sagen wegen diesen Rollenspielen. Christliche Rollenspiele, die sind eine Katastrophe. Und es gibt eine hohe christliche Schauspielkunst. Es gibt ganze Gruppen, Gebetsgruppen. Wo war ich denn noch? Ja, einiges kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich war auch in Gemeinschaften, wo ein ganzes Team, jeder hatte eine Rolle in diesem Team. Und irgendwann habe ich gefragt, Jesus, was ist meine Rolle in diesem Team? Weil jeder hat seine Rolle perfekt gespielt. Und Jesus hat mir dann gesagt, bring sie an mein Herz, dass sie frei werden von ihrer Rolle. Ich bin leider nicht weit gekommen, wurde dann so auf dem halben Weg abgebrochen, weil jemand auch noch dran kam, der nicht wollte. Und das war dann gefährlich, weil wenn du wahr bist, der Heilige Geist hilft dir auch, anderen die Augen zu öffnen. Und wenn aber der andere nicht will, dann hat er meistens ein Gewehr in der Hand und schießt dich ab. Ja, und dann kannst du entweder gehen oder der Rest deines Lebens unglücklich sein. Aus einer Rolle herauszukommen, ist sie zu erkennen. Ich sage euch eine meiner Rollen. Ich hatte viele, aber eine starke Rolle war, wie sie in meinem Herzen aussieht, geht niemand was an. Ich habe alle auf Distanz gehalten. Ich hatte Freundschaften, aber bis daher und keinen Schritt weiter. Und ich konnte gut so leben. Und ich war immer hilfsbereit. Und ich habe alles getan, die Freundschaft aufrechtzuerhalten. Es ging immer bis zu einem Punkt und dann war plötzlich nichts mehr gesehen. Weil wenn du dein Herz nicht heilst, wenn du nicht redest über die Dinge, die dein Herz bewegt, irgendwann geht jede Beziehung zu Ende. Es ist eigentlich gar keine Beziehung. Beziehung haben wir nur im Herzen teilen. Einander ins Herz schauen lassen. Wahr werden. Und wenn du eine Rolle spielst, musst du in einer Lüge leben. In diesem Rollenverhalten. Ich hatte noch eine starke Rolle, ich war der Friedensstifter. Wenn irgendwo kein Friede war, ich sag's euch, ich habe ihn hergebracht. Ich habe gesagt, so, jetzt redet wieder miteinander. Jetzt ist alles vergeben. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst um Vergebung bitten. Jetzt tun wir einfach so, wie wenn nichts war. Und jetzt machen wir Frieden. In der Familie immer gemacht mit meiner Schwester, meinem Schwager, meinen Eltern, Verwandtschaft. Und da kam Jesus fast nicht dran, weil es steht ja im Wort, selig sind die Friedenstifter. Ich dachte, Ute selig. Bis Jesus, ich weiß noch, ich war am Kartoffelschälen und habe überlegt, wie ich jetzt da Frieden mache, weil bei meiner Schwester war wieder der Ofen aus. Und wie ich so überlege, was ich jetzt tun könnte, sagt Jesus, willst du mir deine Rolle geben? Sag ich, welche Rolle? Friedensstifter. Sag ich, warum? Ja, überleg einmal, hält dein Friede? Du führst Friedensverhandlungen wie in Israel, hat mir Jesus gesagt. Sie halten auch nicht, was sie versprechen. Dachte ich, na, das feind weg von mir. Dachte ich, das ist nicht Jesus. Er will, dass ich Frieden mache. Und das hat eine Zeit gedauert. Und meine Freundin hat mir da sehr geholfen. Da habe ich 8 Jahre bei ihr gewohnt. Sie hat mich jeweils nachgeäfft, wenn ich am Telefon Frieden gemacht habe. Mit süßen, schmeichelnden, schleimigen Worten. Und sie hat mich so nachgeäfft, dass ich gesagt, ich habe gesagt, hör auf, das ist gemein, wie du mit mir umgehst. Das ist nicht wahr, hat sie gesagt. Exakt so redest du. Sag ich, nein, das ist ja grausig. Sagt sie, so ist es. Du merkst nicht, wenn du in einer Rolle bist. Du merkst nicht, wie unmöglich du bist. Da muss dir jemand, weil du hast es gelernt von Kindern meistens. Das spielst du so perfekt, dass du nicht merkst, das ist nicht authentisch. Aber dank meiner hartnäckigen Freundin habe ich bald mal gebetet, Jesus, ich will frei werden von dieser Rolle. Das ist ein schwieriges Kapitel bis heute in meinem Leben. Auszuhalten, wenn keine Versöhnung ist. Aber die Bibel sagt, so viel an dir liegt. Wenn der andere nicht will, ich kann den anderen doch nicht zwingen. Das ist mir verboten. Das ist Manipulation. Das ist Machtausübung. Und da habe ich Buße getan und bin jetzt frei. Aber dieses Aushalten macht in meinem Bauch noch ja, ungute Gefühle. Aber ich habe jetzt gelernt zu beten. Jesus, ich werde erst dann in Aktion treten, wenn du mir sagst, geh. Und dann musst du mir genau zeigen, was ich tun soll. Und das ist, ich hatte mal mit Elke telefoniert und sie hat gebetet am Telefon. Es ging um meine Schwester. Und während sie betet, ist ein Film vor mir abgelaufen und ich habe gesehen und gehört, was ich tun werde bei meiner Schwester. Habe es genauso getan. Und die Versöhnung war da, ohne alles. Ich habe nur das, was ich gesehen, gehört habe, getan. Es geht ganz leicht, Frieden zu stiften, wenn wir nicht in diesen religiösen, krampfhaften Rollen, die wir von Kindern gelernt haben, bleiben. Also, jede sexuelle Perversion, jede Pornografie, auch jede Selbstbefriedigung hat als Wurzel Ablehnung und Liebesmangel. Und da haben wir nur einen Weg, zum Vater zu gehen, ihm zu bekennen, wo der Feind uns erwischt hat, ohne Ausreden. Die Sünde beim Namen nennen. Jesus ist nicht für Ausreden gestorben. Hüten wir uns davor, wenn wir Sünde bekennen, zu sagen, aber Jesus, ich kann nichts dafür, du weißt, ich hatte keine Liebe und so habe ich halt Liebe in diesen Dingen gesucht. Das sind Ausreden, das ist kein Sündenbekenntnis. Sündenbekenntnis ist, ich erkenne, wie sehr ich Jesus damit verletze, weil er am Kreuz diese Dinge durchlitten hat. Jesaja 53. Ich hätte noch viele Bibelstellen euch zu sagen. Ich dachte, ich komme viel schneller vorwärts. Aber ich kann nicht lassen, immer praktische Beispiele zu erzählen. Weil ich glaube und ich weiß auch, mir haben nur praktische Beispiele weitergeholfen. Es gibt noch viele Bereiche in der Seelsorge, die wir angehen sollen, dürfen. Das ist das ganze Kapitel auch mit den Flüchen, 5. Mose 28. Es ist auch das ganze Kapitel mit diesen Lebenslügen, mit diesen Gedankenfestungen. Ich nenne euch hinterher jetzt einfach Bibelstellen, wenn das noch möglich ist. Oder sollen wir die auf ein Blatt bringen? Es wäre so gut, wenn ihr die noch hättet. Wie sollen wir es machen? Nennen? Okay. Also die Grundlage für Seelsorge finden wir im Jesaja 53, Verse 3 bis 5, aber auch das ganze Kapitel Jesaja 53. 1. Johannes 1, 5 bis 10. 1. Johannes 4, 17 bis 18. 3. Johannes 1 bis 4, Der Schlüsselvers ist der Vers 2, wo steht, ich wünsche dir, dass es deiner Seele gut geht und du gesund seist. Und diese Freude auch darüber, wie ihr in der Wahrheit lebt. Das ist für mich so ein Schlüsselvers geworden. Ich muss Acht haben, dass es meiner Seele gut geht. Und dann ist mein Körper auch gesund. Galater 6, 7 bis 8. Und das ist jetzt ein Vers, da wäre es gut, wenn ihr eure Leute mal drüber lehrt. Da steht, wenn wir auf den Geist säen, werden wir Leben ernten. Und wenn wir auf das Fleisch säen, was werden wir denn ernten? Tod und Verderben. Ist das nicht schrecklich? Und wenn wir verletzte Menschen sind, wir säen immer auf die Seele. Das ist das Tragische dran. Wir säen immer wieder in diese Wunden hinein, weil wir immer wieder verletzt werden, wenn wir nicht geheilt sind. Und immer wieder bitter werden, noch bitterer. Immer wieder mehr Menschen verurteilen, die uns nicht lieben und annehmen. Und immer tiefer sinken. Und wenn wir diese Worte Gottes verstehen lernen, werden wir gnädig und barmherzig mit den Menschen und wir werden ihnen helfen, im Geist leben zu lernen. Das heißt, dass ihre Seele geheilt wird, sie nicht länger auf ihr altes Leben, auf ihr Fleisch sehen. Hebräer 12, 14 bis 15 hatten wir, 2. Korinther 10, 3 bis 6, das sind diese Gedankenfestungen, die wir einreißen. Das sind diese Lügenfundamente, die auch wieder in unserer Kindheit gelegt werden. Und wenn wir so ein Lügenfundament haben, bauen wir ständig Stein um Stein auf unserem Lebenshaus Lügen auf. Und der Mörtel dazwischen, der ja das zusammenhält, sind die logischen Schlussfolgerungen. Wie das Saaternte. Das funktioniert leider unbarmherzig. Römer 2, 1, Johannes 14, 6, Johannes 16, 3, jetzt sage ich Lügenverse. Und ihr müsst wissen, wenn wir in Lügen gefangen sind und dieses Wort Gottes über Lügen beinhaltet einen Schlüssel, was passiert, wenn wir Lügen glauben. Und da begebt euch mal rein und bittet den Heiligen Geist, dass er euch aufzeigt, wo ihr in dieser jeweiligen Lüge gefangen seid. Weil das Wort Gottes tut, wozu es gesendet ist. Und der Heilige Geist wird euch da ganz stark helfen. Weil Lügen, die wir glauben, fressen uns jeden Tag den Glauben weg. Wir haben Gemeinschaft im Wort mit Jesus, mit Geschwistern. Wir werden gestärkt und aufgebaut in unseren Hauszellen, wie immer die heißen, die Orte, wo wir uns treffen. Und im Lauf der Woche ist alles wieder weggefressen. Kennt ihr das? Ihr seid Feuer und Flamme und dann wird es weniger. Weil sonst wär ja das Maß des Glaubens immer mehr. Und wir hätten irgendwann einen Wunderglauben und Wunder und Zeichen würden geschehen, wenn da keine Lügen mehr in uns leben können. Jakobus 3, 14. Johannes 8, 44, 1. Johannes 1, 6 und 2, 4, Offenbarung 21, 27 und 22, 14 bis 15, Psalm 4, 3, Jesaja 28, 15, Und 29,21. Römer 1,25. Haben wir das schon, Jakobus 3,14? Ah ja. 2. Thessalonicher 2,2-4 und 9-12. Und jetzt Verse über die Wahrheit. Also das ganze Wort Gottes ist Wahrheit. Aber also Worte, die wir zum täglichen Gebet machen können. Aber sucht euch da noch eure ganz eigenen Worte, weil da, wo ihr Lügen erkennt, braucht ihr gegengleich auf diesem Gebiet die Wahrheit. Die Lüge war vielleicht stark, hat euch jahrzehntelang begleitet, hat euer Leben, euren Lebensstil geprägt. Jetzt muss genau in die tiefe Kerbe, wo die Lüge war, täglich die Wahrheit hinein. Täglich. Nicht nur einmal die Wahrheit, also das Gegenteil von dieser Lüge. Da ist eine Lüge und Gott sagt genau zu diesem Lügenbereich in seinem Wort die Wahrheit. Da nehmt ihr eine Konkordanz und schaut mal in diesem Themenbereich der Lüge nach. Da wird euch auch geholfen, wenn ihr das nicht könnt. Und dann wird die Wahrheit euch frei machen. Ich habe das so oft und immer wieder erlebt. Das ist so stark das Stärkste, was es gibt, von bleibender Befreiung. 1. Könige 12,24 und Jeremia 1,10. Das ist so, da betet mal hinein, dass ihr diesen Schatz bekommt in diesen zwei Schriftstellen. Psalm 25,5 und 43,3, 91,4, 96,13, 119,30. Johannes 14,26. Sacharja 8,16, Johannes 3,21 und 4,23, 8,32, 14,6, 18,37, 2. Korinther 4,2. Da geht es noch weiter. Also ein Spiegel ist 1. Thessalonicher, jedes Wort der Wahrheit ist ein Spiegel im Gegensatz zur Lüge. Aber 1. Thessalonicher 2,13, Epheser 4,25, sehr wichtig, auch Epheser 4,23-24, Jakobus 3,10-11, 1. Timotheus 3,15 und Epheser 6,14. Das ist dieser Gürtel der Wahrheit. Johannes 17,17, ein wunderbarer Vers. 1. Johannes 4,6, Johannes 8,31-32, war vielleicht schon. Ja, das war schon. Und 1. Johannes 1,8-9 zum Abschluss. so wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Amen. Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst, in unserem Alltag zu erkennen, wo da noch Verletzungen in unserem Herzen sind, bittere Wurzeln, innere Schwüre, wo wir Rollen spielen im Alltag, wo wir in Gedankenfestungen, in Lügenfestungen leben. Ich bete, dass du uns in alle Wahrheit leitest, auch da, wo Generationenflüche sind, wo vielleicht Nazi-Schuld ist, Freimaurerei und all diese Flüche. Ich bete, dass du ja, uns, wenn wir mit dir zusammen sind, aufzeigst, wo wir deine Hilfe brauchen. Danke, dass du uns in alle Wahrheit leitest und danke, Jesus, dass du die Wahrheit bist und dass du in uns lebst und in uns zunimmst, dass wir abnehmen, dass all das aus unserem Herzen herauskommt, was dich nicht meint und nicht lebt. Danke, dass du die Wahrheit an all die Orte unseres Herzens bringst, wo sie noch nie Einlass finden konnte. Und wir vertrauen dir, Jesus, dass du jedes gute Werk, das du in diesen Tagen angefangen hast, vollenden wirst, zu deiner Ehre. Dass wir wirklich eine Braut werden, die dir Freude macht und ja, die du in dieser Welt vorzeigen kannst. Amen.